Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Aufsichtsratsarbeit als Mitglied in verschiedenen Gremien, aber vor allem beschäftige ich mich mit der Frage, was gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich braucht, jenseits der formalen Rolle. Und genau darüber spreche ich heute mit Heiner Thorburg. Heiner Thorburg besetzt seit 1989 mit einer eigenen, sagen wir, Boutique die Vorstands- und Aufsichtsratsetagen deutscher Unternehmen. Und Heiner Thorburg ist bekannt dafür, sich dabei auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Was Heiner Thorburg zu diesem Kompromisslossein gebracht hat, und vielleicht ein prägendes Erlebnis, eine prägende Information darüber und auch über sein neues Buch, wollen wir heute oder möchte ich heute mit ihm sprechen. Lieber Herr Thorburg, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Viktoria. Bleiben wir bitte beim Du. Wir duzen uns,
Sehr gerne,
oder?
lieber Heiner. Große Ehre. Und lieber Heiner, bitte sei so nett und nimm mich mit in deine Erfahrungswelt. Was hat dich, gibt es da vielleicht eine prägende Information, ein Ereignis, das dich in diese Richtung weiterentwickelt hat, in der du ohne dies schon gegangen bist?
Also da würde ich gerne tatsächlich eine aktuelle Entwicklung kurz schildern. Du weißt ja, wie sehr ich dem Thema Gleichberechtigung der Frauen im Management verbunden bin. Du weißt, dass ich vor 20 Jahren mein Frauennetzwerk gegründet habe. Und ich habe jetzt neulich eine große Studie von McKinsey gelesen, in der geschildert wird, wie die unterschiedlichen Beförderungen auf dem Karriereweg zwischen Mann und Frau aussehen. Und das hat mich dann zu einer radikalen Meinungsänderung bewogen. Also, die Studie sagt, dass bei den Konzernen, an der Eintrittsschwelle haben wir 50-50 Pari. 50% Männer, 50% Frauen. Und wenn es dann losgeht mit den ersten Beförderungen, geht die Schere auf. Das heißt, die Männer werden definitiv schneller befördert als die Frauen. Und da habe ich davor gesessen und gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich glaube auch, woran es liegt. Und ich glaube auch, deswegen kann ich das mit einem guten Rat an die Aufsichtsratsvorsitzenden und die CEOs, die ich jetzt persönlich adressieren will, wirklich richten. Nämlich, heutzutage, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wird kein potenzieller Aufsichtsratsvorsitzender gefragt, wie er zu dem Thema Diversity steht. Und der Aufsichtsratsvorsitzende fragt auch kein CEO, wie er zum Thema Diversity steht. Und das muss sich ändern. Denn dann, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende davon überzeugt ist, dass Parität kommen muss, man hat es ja schon da unten, dann geht das plötzlich schnell, das garantiere ich. Der wird nämlich dann einen CEO auswählen, der genauso denkt. Und wenn wir dieses Paar haben, dann geht das nicht nur oben, sondern geht es auch unten. Der CEO guckt nach unten und wird seinen Führungskräften sagen, Leute, ich hätte jetzt gerne mal eine Begründung. Wieso habt ihr Herrn Meier jetzt befördert und Frau Meier nicht? Die Erklärung möchte ich haben. Und ich garantiere dir, dass die Führungskräfte das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern in Zukunft vermeiden werden, sich mit dem CEO deswegen anzulegen. Und der CEO hat ja noch eine wunderbare Waffe oder zwei. Das erste ist nämlich der Bonus. Den würde ich als CEO daran knüpfen. Und dann wirst du sehen, wie schnell wir Parität bekommen. Und das müssen die beiden oben gemeinsam machen. Und so müssen die von den Investoren oder wenn es Privatunternehmen sind, von den Eigentümern ausgewählt werden. Die müssen diese Frage stellen.
Ein höchst spannender und eigentlich sehr logischer Ansatz. Jetzt habe ich eine ganz offene Frage zurück. Glaubst du, dass alle CEOs frei von der Leber weg sagen, was sie zum Thema Diversity denken? Oder versuchen die nicht zuerst herauszufinden, was denkt mein Aufsichtsrat?
Du, das kommt auf die jeweilige Persönlichkeit an. Wenn du einen starken CEO hast, dann stellt sich diese Frage so nicht. Und im Idealfall, das wird ja häufig unterschätzt, aber auch von beiden Seiten unterschätzt, im Idealfall müssen diese beiden Personen sehr gut und eng zusammenarbeiten. Und nicht so wie in vielen staatlich kontrollierten Unternehmen, wo der CEO gar kein Mitspracherecht hat, wenn seine zukünftigen Kollegen gesucht werden. Da macht das der Aufsichtsrat alleine. Und ich finde sowas von so dumm, so kurzsichtig, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann. Denn wenn das zwischen den beiden nicht harmoniert, was willst du denn erwarten? Also müssen die Aktionäre, die Eigentümer sogar viel stärker dahinschauen, da ein Pärchen zu kriegen, das wirklich miteinander zusammenarbeitet.
Also ein ganz maßgebliches Kriterium, auch bei zukünftigen Besetzungen, diesen Punkt ganz oben auf die Agenda zu nehmen und nicht unter ferner liefen.
Absolut, absolut.
Was denkst du, wenn man das wirklich mit aller Konsequenz beachtet und auch durchführt, was denkst du, wie rasch hier ein Paradigmenwechsel in den Köpfen stattfinden kann? Denn auf gesetzlicher Ebene findet er ja bereits statt, aber er hat noch nicht in allen Köpfen Einzug gehalten.
Das ist eine gute Frage. Es kommt nicht so sehr darauf an, sage ich jetzt mal, ob das sind ja primär die Männer, ob die Männer jetzt aus Überzeugung handeln oder weil sie keinen Ärger haben wollen. Also der Zweck heiligt die Mittel, sage ich einfach. Solange wir das hinkriegen, dass diese Männer das tun, was wir wollen, nämlich Richtung Parität zu gehen, ist es doch in Ordnung. Dann lass die doch denken, was sie wollen. Ja? Und natürlich sind da viele, die, wenn die Kamera angeht, dann sind die ja die überzeugten Gleichberechtiger. Aber wenn die Kamera wieder aus ist, dann lass mich doch mit diesem Mist in Ruhe. Ja.
Sehr erfrischend, wie deutlich du das auch formulierst. Und ich kann mir vorstellen, so wird das auch ankommen und wird es auch von der Öffentlichkeit aufgegriffen werden. Ich möchte gerne zum deutlichen Formulieren des Heiner Thorborg, ist ja auch etwas, wofür du stehst, dass du die Dinge ganz klar benennst. Was hat dich so weit gebracht, dass du auch den Mut hast, immer deutlich zu formulieren und in weiterer Folge den Mut hast, mit deutlichen Formulierungen auch dein nächstes Buch zu schreiben? Was hat dich in diese Position versetzt?
Also Victoria, ich habe schon immer zu Widerspruch geneigt, wenn jemand meinte, mir seine Meinung oktroyieren zu wollen. Das war bei meinem Vater schon so, das konnte ich nur schlecht vertragen. Aber ich habe damals in jungen Jahren ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da hatte ich mich irgendwo beworben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war zu Zeiten Willy Brandts, als der dem Misstrauensvotum, der war Bundeskanzler und dann gab es dieses Misstrauensvotum und da gab es dann eine entsprechende Wahl miteinander. Und da war ich in diesem Bewerbungsgespräch, sitze drei alten Männern gegenüber, die mich angucken. Da war ich, weiß ich nicht, 25, 26 oder was. Und dann stellen die mir eine Frage, da habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Herr Thorborg, wen werden Sie denn wählen? Wir wählen alle die CDU. Victoria, da bin ich aufgestanden und habe gesagt, meine Herren, ich nicht. Auf Wiedersehen. Also das war für mich ein Schlüsselerlebnis und ich bin davon auch nie mehr abgewichen. Wenn mir jemand vorschreiben will, was ich zu tun habe, dann wird das mit mir ganz schwierig.
Interessant, aber prägend und das macht schon was mit einer Persönlichkeit. Ich möchte gerne jetzt von damals zu morgen springen oder zu in ein paar Tagen. Es erscheint demnächst ein Buch von dir, mit Spannung am Markt erwartetes Buch. Wirst du hier auch Klartext reden und worüber genau wirst du Klartext reden?
Ich rede Klartext. Aber in mehrere Richtungen. Also das Buch ist eine Kombination aus meiner eigenen Biografie, in dem ich auch zu Niederlagen stehe, aber nicht stehe, weil ich Niederlagen jetzt hier hochheben will, sondern ich will den Lesern sagen, Niederlagen gehören zum Leben. Ihr müsst sie auch so betrachten, nämlich aufstehen und weitermachen. Das gilt natürlich insbesondere für die jüngeren Führungskräfte, die mit Sicherheit auch schon Niederlagen erlebt haben. Aber ich will einfach sagen, Niederlagen gehören einfach dazu. Also überbewertet sie nicht. Das ist das eine. Das zweite, ich kritisiere meine Wettbewerber, insbesondere die Großen, weil, wie du es ja weißt, die vor lauter Interessenkonflikten gar nicht suchen können, aber trotzdem sagen, sie wollen für jeden arbeiten und natürlich finden sie auch die richtigen Kandidaten. Das ist alles dummes Zeug. Und wenn ich ein aufgeklärter Auftraggeber wäre, würde ich die vorher fragen, bevor ich einen Auftrag erteile, für wen sie arbeiten. Und wenn sie dir das nicht sagen, dann würde ich ihnen sagen, dann gibt's keinen Auftrag. Und was glaubst du, wie schnell sie dann sagen, für wen sie arbeiten? Sie wollen nämlich den Auftrag haben. So. Und ich habe auch Ratschläge dafür, wie man das Thema Headhunting in Zukunft insbesondere von den internationalen Konzernen behandeln sollte. Also wir haben ja jetzt 100 Jahre Headhunting. Das steht in meinem Buch auch. 1926 gab es einen Amerikaner, ist ja wie häufig, die Amerikaner sind dann irgendwie wieder revolutionär unterwegs und das war eine Revolution. Da gab es nur Stellenanzeigen. Da gab es keine Direktansprache. Und dieser Amerikaner kam dann zu der Erkenntnis, ich muss das Ding umdrehen. Stellenanzeigen bringen mir nicht die richtigen Kandidaten, ich muss die suchen. So fing Headhunting an. Und das kam nach Deutschland erst in den späten 60er Jahren. Wir hatten ja damals noch das Vermittlungsmonopol des Staates. Und da war das alles so eine Grauzone. Ja. Das hat sich ja Gott sei Dank alles geändert und jetzt kommt aber die nächste Revolution und ich weiß nicht, wie schnell sich die Headhunter in Anführungsstrichen darauf einstellen können, künstliche Intelligenz. Jetzt wird die künstliche Intelligenz meine Branche wer da nicht mitmacht, wird vernichtet. Die Produktivitätserhöhung im Research, nicht in der Ansprache, also KI, da sind wir uns ja einig, hat keine Gefühle. Und also dieser Teil, wo ich die Menschen beurteile, ihre Persönlichkeiten beurteile und den richtigen Match finde mit dem Unternehmen und der Kultur, das kann KI nicht ersetzen. Aber den ganzen Bereich Research, das wird KI in Zukunft machen, in einer Geschwindigkeit, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wir haben alle Research, das wird aber manuell gemacht. Händisch gemacht und da sucht man sich vielleicht 50, aber wenn es hochkommt, 100 CVs aus. KI wird das erstens viel schneller machen und viel mehr. Das heißt, wenn man das gut macht, wird die Qualität besser, viel besser. Und insofern sehe ich das positiv.
Da habe ich eine praktische Frage dazu. Das heißt, du implizierst aber auch, wenn Kandidaten die KI gut beherrschen und wissen, wie man auf diesem Klavier spielt, haben sie viel größere Chancen im Rahmen so eines Research-Prozesses gefunden werden, als jene, die wie bisher sagen, ich bin gut, ich habe ein erfolgreiches Leben gehabt und irgendwer wird mich schon entdecken. Siehst du das so?
Nee, das ist eher eine Frage, wie die Kandidaten sich selbst darstellen. Also wenn es gibt ja Lebensläufe auf LinkedIn, dazu fällt ja nichts mehr ein. Also wie man so blöd sein kann, sich so darzustellen, das ist Selbstmord, ja. Also, die denken irgendwie nicht zu Ende, ich weiß es nicht. Also da wird das auch mit KI nicht besser.
Also der Research wird auch die Qualität berücksichtigen. Was für Lebensläufe meinst du bitte? Was steht in diesen Lebensläufen auf LinkedIn drinnen?
Also ich finde es ja schon schlimm. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Es gibt ja Leute auf LinkedIn, die haben um ihren Namen 5 Titel gemacht. Also vorne steht Professor, Doktor, irgendwas und dann noch Multi, Doktor. Und hinten steht MBA und noch was. Sagen Leute, habt ihr sie noch alle? Damit sind die raus. Solche Typen gucke ich mir gar nicht erst an. Weil was schließt du denn daraus? Das ist also ein übersteigertes Selbstbewusstsein oder was auch immer. Das passt einfach nicht zusammen. Ja? Und solche Geschichten, oder wenn ich Initiativbewerbungen bekomme, ich habe schon von gestandenen Geschäftsführern 15 Seiten lange Lebensläufe bekommen. Die glauben im Ernst, ich lese sowas. Es geht sofort in den Müll.
Sehr erfrischend. Was gibt's noch für K.O.-Kriterien? Ich glaube, da können unsere Zuhörer einiges lernen, wiewohl ich nicht glaube, dass wir viele Multis unter unseren Zuhörern haben, also Multititelträger. Aber was noch? Also du sagst, die Titel, der Titelfriedhof ist ungünstig, der lange Lebenslauf ist ein K.O.-Kriterium.
Ja, und dann gibt es Lebensläufe, da hängt ein Video dran. Ich gucke mir doch kein Video an. Und dann gibt es viele Lebensläufe, da hängt kein Foto dran. Was ich sagen will, ist, das ist die einmalige Gelegenheit für die Person, sich vorzustellen, bevor man sich trifft. Das muss man doch zu Ende denken. Heute viele junge Leute, weil das in den USA ja verboten ist, aber in Deutschland natürlich nicht, hängen kein Foto mehr an den Lebenslauf. Und da sage ich, Leute, denkt doch mal nach. Wenn du ein professionelles Foto dranhängst, dann hat dein Gegenüber doch zumindest einen hoffentlich positiven Eindruck. Oder sie nennen auch kein Geburtsdatum mehr, weil das ist in den USA ja verboten. Wir sind aber in Deutschland. Und warum stellen sie es nicht rein? Ich kann es doch ausrechnen. Wenn ich sehe, wann die Abitur gemacht haben, dann weiß ich doch, wie alt die sind. Da habe ich aber keine Lust zu. Die sollen ihr Geburtsdatum da reinstellen, damit ich nicht rechnen muss. Also, das ist Kindergarten.
Kindergarten, ja. Aber Kindergarten, ich möchte noch einmal zurückkommen. Du hast gesagt, in deinem Buch schreibst du auch über 100 Jahre Headhunting. Und dass diese 100 Jahre, verstehe ich das richtig, es gibt jetzt eine Zäsur für die nächsten 100 Jahre, die durch die KI eingeleitet wird.
Ja.
Du sagst, der Research-Prozess wird erheblich vereinfacht werden, wird viel effizienter sein. Das heißt, auch die Kandidaten werden intelligenter sein müssen in ihrer Positionierung. Und jetzt eine Frage, die sich hier anschließt, sollen die Kandidaten auch aktiver werden in ihrer Positionierung oder sollen sie wie so viele bisher auch einfach abwarten? Ich sage immer, Hollywood ruft nicht an, da muss man schon hinfahren. Wie stehst du dazu?
Also, es gibt viele Personalberater, die interessieren sich für Menschen nur dann, wenn sie einen Suchauftrag haben. Was sage ich damit? Auch hier, ich gehe mal weit zurück. Ich habe vor vielen Jahren für Bertelsmann einen Auftrag, damals gab es den grandiosen Mark Wössner, der Bertelsmann ja wirklich in eine neue Dimension führte. Ich war damals Präsident vom Harvard Club in Frankfurt und hatte ihn als Guest Speaker. Da saß er neben mir und hat gesagt, Herr Torbock, ich muss mal mit Ihnen reden, Ihre Kollegen, da war ich ja noch bei Zehnder, Ihre Kollegen in New York verstehen nicht, was ich will. Und dann habe ich gesagt, Herr Wössner, was wollen Sie denn? Ich will die besten Talente von den amerikanischen Elite-Unis. Können Sie das machen? Ja, natürlich kann ich das machen. Und dann habe ich das für ihn gemacht. Und die Ergebnisse waren sehr gut. Und das sind so 6 oder 8 Unis, inklusive Harvard natürlich, oder an erster Stelle Harvard. Und da waren keine Personalberater auf dem Campus. Keiner hat sich die jungen Leute angeguckt. Ich war ganz alleine. Und ich habe mich nur gewundert, habe gesagt, wieso? Wieso kommt von denen nicht die jungen Berater? Warum gehen die nicht auf den Campus und gucken mal ihre Generation an, die da jetzt so heran? Nein, haben sie nicht gemacht. Und als ich mich selbstständig machte, 89, habe ich mich daran erinnert, weil nämlich meine damaligen Kollegen sagten, jetzt kriegst du ein richtiges Problem, mein Lieber. Internationalität gibt's nicht mehr für dich, weil jetzt bist du der einsame Wolf um den Frankfurter Dom. Und da habe ich gedacht, nee, das will ich aber nicht. Und dann habe ich mich an diesen Search erinnert. Und ich bin bis 9/11 jedes Jahr auf eigene Rechnung in die USA geflogen, an die Unis gegangen und habe mir die jungen Leute angeguckt. daraus ist dann ein MBA-Netzwerk gewachsen. Und wen ich damals kennengelernt habe, und deswegen erzähle ich das, das war der Marc Schneider. Der Marc Schneider, zuletzt Nestle-Chef, der war damals an der Harvard Business School und machte dort sein MBA. Und den habe ich damals getroffen und habe gesagt, den merke ich mir, da kommt irgendwann was, der wird eine super Karriere machen. Also so hatte der mich beeindruckt. Und dann kam einige Jahre später ein befreundeter Personalberater zu mir und sagte, du, ich habe von Fresenius Medical Care den Auftrag, einen CFO zu suchen. Kannst du mir helfen? Habe ich gesagt, ich kann dich nur helfen. Ich habe den idealen Kandidaten. Red mal mit dem Schneider. Da war der Schneider bei Haniel. So, und dann schien das alles gut. Und dann rief er mich aber wieder an und sagte, Heiner, das geht hier schief. Ich sage, wieso geht das schief? Verstehe ich es nicht. Ja, der will mit dem Gruppen-CEO verhandeln, seinen Vertrag. Das will der aber nicht. Der lässt nicht mit sich verhandeln. Und ich sage, okay, ich rufe den Schneider nochmal. Dann habe ich Schneider angerufen und ich gesagt, sagen Sie mal, Schneider, wollen Sie den Job bei Fresenius eigentlich? Da war der empört, entrüstet und sagte, was ist denn das für eine Frage? Ja, natürlich will ich den Job. Habe ich gesagt, Herr Schneider, unterschreiben Sie schnell. Und das war der Start einer grandiosen Karriere. Ich habe dann lange mit ihm zusammengearbeitet. Aber wenn irgendwann der Nestle vorbeikommt und sagt, wir haben einen CEO-Job bei uns in Würwi zu vergeben, wer will denn da Nein sagen? Hat er natürlich nicht Nein gesagt. Ja. Und ist dahin, hat da 8 Jahre gearbeitet, ist dann unter unglücklichen Umständen, das war aber nicht seine Schuld, da ausgeschieden. Und jetzt ist bei Roche im Verwaltungsrat und jetzt kommt er ja als Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Siemens ab Januar nächsten Jahres. Also alles wunderbar. Das sind so die Highlights, wo ich sage, in meiner Profession, das Schönste, was es eigentlich gibt, ist jemanden zu entdecken und irgendwo bei der Karriereentwicklung zu helfen. Entweder am Anfang oder in der Mitte oder wann auch immer. Und das ist viel mehr wert als Honorare, die man verdient. Muss ich dir ehrlich sagen. Das macht mich glücklich. Genauso empfinde ich es wirklich als eine Niederlage, wenn eine Besetzung schief geht. Ich beschäftige mich damit, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Ja, passiert ja auch mir, leider. Ja.
Ich habe eine Frage noch zur Gründung 1989, als du dich in die Selbstständigkeit begeben hast. Und wir haben jetzt das Jahr 2026. Was hat sich in diesen fast 40 Jahren geändert in der Szene des Executive Search, des Non-Executive Search? Ist alles gleich geblieben? Wo sind in deinen Augen die maßgeblichen Entwicklungen gewesen?
Naja, die Typen haben sich natürlich im Laufe der Jahre auch verändert. Denn als ich damals bei Zehnder anfing, als junger Mann, da habe ich gedacht, jetzt lerne ich ja tolle Leute kennen. Also tolle Executives, die man nur noch bewundern kann. Und liebe Victoria, ich habe lange nach solchen Leuten suchen müssen. Die meisten haben mich nicht beeindruckt. Dass die alte Deutschland AG, ich meine, die haben ja die Posten sich auch gegenseitig zugeschoben. Und wenn dann einer irgendwo rausflog, dann wurde der warm aufgenommen von jemand anders wieder, gesagt, du, den kannst du nehmen, der ist okay. Und so lief das ja. Da war, das Headhunting gab es ja in dem Sinne noch nicht richtig. Das hat sich aber entwickelt und zwar immer stärker in Richtung Persönlichkeit. Ich habe schon immer gesagt, Persönlichkeit ist für mich entscheidend. Aber inzwischen plappern mir alle Herren das nach. Auf einmal ist Persönlichkeit unglaublich wichtig. Ja. Und das ist der richtige Weg, weil Kompetenz kannst du lernen, nur Persönlichkeiten kannst du nur ganz schwer verändern. Und deswegen am Ende des Tages ist bei mir immer die Persönlichkeit ausschlaggebend. Die muss passen. Wenn die nicht passt, dann wird das nicht lange dauern.
Das ist ja auch dann Teil des Inhalts deines Buches. Erzähl über dein Buch. Es sind schon alle sehr gespannt. Du sollst jetzt nicht die Schlüsselgeschichten vorwegnehmen, aber erzähl über dein Buch, wie du auch auf die Idee gekommen bist, deine Erfahrungen und Empfehlungen in einem Buch zusammenzufassen. Und was dürfen wir erwarten?
Also ihr dürft eine subjektiv geprägte Meinung von mir in alle Richtungen erwarten. Was ich über Auftraggeber denke und was ich ihnen empfehle, Kandidaten, Wettbewerber. Und ich habe zum Beispiel eine Geschichte. Ich empfehle den internationalen Konzernen, das Headhunting intern zu machen. Die Amerikaner machen das schon, also Microsoft und solche Unternehmen, die beschäftigen kaum noch Headhunter, weil die das mit einem internen, mit einer internen Organisation machen. Das heißt, mein Vorschlag ist, Telekom macht es, Telekom hat sich eine Beraterin von Zehnder geholt, die baut das innerhalb des Konzerns auf. Warum empfehle ich das? Weil in dem Augenblick hast du null Konflikte. Null. Denn die suchen ja nur für dich. Alle Großen, die Shreks, die fünf Großen, die wollen für jeden suchen. Und ich frage mich immer, wo holen die Kandidaten eigentlich her? Wenn sie ehrlich sind, klauen sie sie bei ihren Klienten? Oder sagen sie, das habe ich jetzt von einem gehört, 5 Jahre ist diese Person jetzt no touch, aber dann dürfen wir sie wieder rausholen. Also, weißt du, wenn ich sowas höre, kann ich nur sagen, mit solchen, mit denen kannst du nicht arbeiten. So, solche Geschichten stehen da drin. Dann stehen natürlich da drin auch Negativbeispiele von Leuten, die grandios ihre Unternehmen in Gefahr gebracht haben. Also eins, zum Beispiel Bayer. Bayer kauft Monsanto. Ich habe gedacht, sind die jetzt irre? Ja? Und genauso ist es dann gelaufen. Da frage ich mich, Victoria, müssen wir uns beide fragen, wie ist das möglich, dass ein Wenning den ganzen Aufsichtsrat dreht und die sagen nicht nein? Und der Baumann seinem Vorstand sagt, wir machen das jetzt. Beide haben das ja so sozusagen im Tandem gemacht und das Ergebnis kennen wir. 2/3, 3/4 des Unternehmens vernichtet durch diese blöde Entscheidung. Ja? Wo ist der gesunde Menschenverstand? Der hätte das doch denen sagen müssen. Also solche Beispiele findest du da drin. Aber dann findest du auch Beispiele von CEOs, die ich bewundere, die aus meiner Sicht einen tollen Job gemacht haben, wo ich am Anfang beteiligt war. Das steht da auch drin. Und dann, und zwar nicht nur Männer. Es gibt ja leider, müssen wir jetzt nicht mehr vertiefen, noch zu wenig Frauen da oben. Aber ich habe zum Beispiel die Evelyn Paller, die neue Chefin der Bahn, die ist in meinem Netzwerk. Und für mich ist die einzige, egal jetzt ob Mann oder Frau, mit der Erfahrung, die kommt ja aus Österreich, war da bei der österreichischen Bahn, dann war sie im Vorstand der Deutschen Bahn, tolle Persönlichkeit, an der ist überhaupt gar kein Weg vorbei, das gab's gar nicht, das ist eine tolle Lösung jetzt und sie wird das schaffen, weil die bringt die richtige Persönlichkeit mit, die lässt sich jetzt nicht umwerfen, die lässt sich jetzt nicht also stören, sondern die wird ihren Weg gehen und wird mit den Herren auch da im Aufsichtsrat mit den Politikern, das wird die hinkriegen.
Lieber Heiner, das ist ja eine ganz besonders erfreuliche Perspektive und zwar eine Rundum-Perspektive, nicht nur für die Welt der CEOs und Aufsichtsräte, wenn du sagst, die Frau Paller wird es schaffen, was ich übrigens auch glaube, die Deutsche Bahn wieder auf die richtigen Schienen zu stellen, auf die sanierten Schienen zu stellen, dann ist das ein sehr positiver Ausblick, mit dem ich auch unser Gespräch beschließen möchte. Ich danke dir sehr herzlich für diese Tour d'Horizon durch dein Berufsleben. Wir können vieles mitnehmen. Einiges davon können wir dann auch in deinem Buch lesen. Sag noch zum Schluss, wie wird das Buch oder wie heißt das Buch?
Das Buch heißt, warte mal, ich zeige euch. Habt ihr den Cover schon gesehen? Nee, ne? Okay, Moment. Dann zeige ich euch das. Das Buch heißt Hinter den Kulissen der Mächtigen.
Dann werden wir viel.
Das Foto ist entsprechend, hier kommt es.
ein sehr schönes Foto, das einen sehr eleganten Herrn vor einem Hochhaus zeigt. Und wir werden dieses Foto auch in die Shownotes geben, auch alle Informationen zu dem Buch Hinter den Kulissen der Mächtigen. Ich bin sicher, dass dieses Buch bald vergriffen sein wird und in die zweite oder dritte Auflage gehen wird.
Also es erscheint in dreifacher Art, einmal gedruckt, als E-Buch und als Hörbuch. Am 27. August.
Wunderbar, das ist der Tag der Tage. Lieber Heiner, ich bedanke mich sehr herzlich für ein ungemein offenes, auch herzliches und spannendes Gespräch und wünsche dir viel Erfolg, nicht nur als Autor, sondern auch als Board Search und Executive Search Experte mit einer eigenen Agenda, die bisher so erfolgreich war. Alles Gute und herzlichen Dank.
Ich danke dir für die Gelegenheit, ein bisschen darüber zu plaudern.
Dieser Podcast ist eine Initiative der Directors Academy. Dort, wo wir uns tagtäglich mit der Frage beschäftigen, was gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich ausmacht, jenseits der Checklisten. Wer tiefer einsteigen möchte, wird auf directorsacademy.de fündig. Und falls diese Folge Sie zum Nachdenken gebracht hat, eine positive Bewertung freut uns immer. Und noch mehr freut es uns, wenn Sie diesen Podcast dort erwähnen und empfehlen, wo es zählt. Jeden zweiten Donnerstag mit einer neuen Folge. Bis dann!